Deutschlandfunk.
Herzlich willkommen bei uns im Hörsaal von Deutschlandfunk Nova. Wir suchen für euch die besten Vorträge aus allen Bereichen der Wissenschaft. Ich bin Sibylle Salewski.
Wir müssen das bislang Unvorstellbare denken, nämlich, dass die USA bald keine liberale Demokratie mehr sein könnten, sondern in ein autoritäres Präsidialregime abgleiten.
Das sagt Manfred Berg. Er ist Historiker und unser heutiger Redner. 250 Jahre alt werden die USA in diesen Tagen. Seit ihrer Gründung entwickelten sich die Vereinigten Staaten von Amerika zur ersten Massendemokratie überhaupt und sie galten lange als das Vorbild für eine stabile Demokratie. Heute zweifeln daran viele. Doch schon damals, zu Zeiten der Unabhängigkeitserklärung, wusste man, Demokratie und Freiheit sind fragil und ständig gefährdet.
Die amerikanischen Gründerväter gingen davon aus, dass Machtstreben der menschlichen Natur eingeschrieben ist und deshalb eingehegt werden müsse.
Die Gründerväter versuchten, diesem menschlichen Machtstreben etwas entgegenzusetzen, durch die sogenannten Checks and Balances, also durch Gewaltenteilung. Doch genau diese Checks and Balances werden durch Trump und seine Gefährten heute immer weiter ausgehöhlt.
Ob die Macht des Präsidenten künftig wieder eingehegt werden kann, ist umstritten. Pessimisten fürchten, dass die imperiale Präsidentschaft früher oder später zum Ende der repräsentativen Demokratie führen werde.
Wie es soweit kommen konnte, dass die Demokratie in den USA heute so gefährdet zu sein scheint, warum die Wurzeln dieser Krise schon aus der Gründungszeit stammen und was man Trumps Machtstreben heute entgegensetzen könnte, das alles erzählt Manfred Berg jetzt in seinem Vortrag. Er hat den Titel »Happy Birthday«. Wie gefährdet ist Amerikas Demokratie 250 Jahre nach der Unabhängigkeit? Gehalten hat Manfred Berg diesen Vortrag am 8. Mai 2026 in Berlin.
Gestatten Sie mir, dass ich mit einem Trigger Warning beginne. Ich fürchte, Sie werden nicht sehr gut gelaunt heute Abend nach Hause gehen, jedenfalls sofern es den Inhalt meines Vortrages betrifft. Und vielleicht ist es auch angemessen zu sagen, dass, und ich denke, diese Einstellungen teile ich mit vielen der Anwesenden, dass wenn man als jemand, der lebensgeschichtlich enge Bindungen an die USA hat und darüber sprechen muss, ob die amerikanische Demokratie gefährdet ist, dass man dann auch als Bürger und nicht nur als detachierter Historiker spricht. Wenn die Vereinigten Staaten in knapp zwei Monaten den 250. Jahrestag ihrer Unabhängigkeit feiern, dann ist vielen Amerikanerinnen und Amerikanern nicht recht zum Feiern zumute. Und auch aus europäischer und deutscher Perspektive fällt es schwer, den amerikanischen Freunden ein fröhliches Happy Birthday zuzurufen. Denn seit Donald Trump am 20. Januar des letzten Jahres den Eid auf die amerikanische Verfassung, den er schon einmal gebrochen hatte, zum zweiten Mal ablegte, befinden sich Amerikas Demokratie und die transatlantische Allianz im Stresstest. Wer immer noch auf die westliche Werte- und Interessengemeinschaft vertraut hat, muss nun zur Kenntnis nehmen, dass wir jetzt, for better or worse, im Zeitalter Donald Trumps leben. Unter seiner Führung verstehen sich die USA nicht mehr als unser Verbündeter, sondern bestenfalls als Rivale. Und wir müssen das bislang Unvorstellbare denken, nämlich, dass die USA bald keine liberale Demokratie mehr sein könnten, sondern in ein autoritäres Präsidialregime abgleiten. Im Unterschied zu Trumps erster Amtszeit, als sich wohlwollende Beobachter noch eine demokratische Rosskur für die USA erhofften und die nach seinem vorläufigen Abgang zunächst wie ein böser Spuk erscheinen mochte, leugnet heute außerhalb des Trump-Lagers kaum noch jemand die Gefährdung der liberalen Demokratie. Aber sind die Vereinigten Staaten nicht auch die älteste Demokratie mit starken Traditionen bürgerlicher, individueller Freiheit, des zivilgesellschaftlichen Engagements und des Misstrauens gegen eine zu starke Regierung? Sind sie nicht weiterhin ein Verfassungsstaat, in dem verbriefte Freiheitsrechte, Gewaltenteilung und andere Kontrollen und Gegengewichte die Macht des Präsidenten beschränken. Zur Gelassenheit besteht leider kein Anlass. Dass Trump für seinen Putschversuch am 6. Januar 2021 nicht zur Verantwortung gezogen wurde, sondern erneut ins Weiße Haus einziehen konnte, ist ein deutliches Zeichen für die fortgeschrittene Erosion der vielgerühmten Checks and Balances. Tatsächlich beklagen Kritiker seit geraumer Zeit das aus dem späten 18. Jahrhundert stammende Regierungssystem der USA sei längst dysfunktional geworden und im Grunde zu einer Belastung für die Demokratie. Ich werde zunächst einen Blick auf die zwischen 1776 und 1787 geschaffene politische Ordnung werfen und fragen, inwieweit diese selbst Teil des Problems ist. Danach skizziere ich kurz, wie die USA zum Krisenfall der Demokratie geworden sind. Und abschließend möchte ich diskutieren, wie groß die Gefahr für die Demokratie tatsächlich ist und welche Gegengewichte den Marsch in den präsidialen Autoritarismus stoppen können. Der 4. Juli ist bekanntlich der Independence Day, aber er ist nicht der Geburtstag der amerikanischen Demokratie. Im späten 18. Jahrhundert, das wissen Sie alle, wurde Demokratie noch weithin mit Anarchie und Pöbelherrschaft assoziiert. Der Begriff kommt folglich in der Unabhängigkeitserklärung überhaupt nicht vor. Das Postulat, dass Regierungen ihre Macht auf die Zustimmung der Regierenden, the consent of the governed, gründen, stammt bekanntlich aus der Vertragslehre, mit der die Amerikaner ihr Recht auf Selbstregierung der Kolonien und ihren Widerstand gegen die angebliche Tyrannei der Krone legitimiert. Gewiss, die koloniale Praxis der Selbstregierung durch gewählte Versammlungen lässt sich als protodemokratisch deuten und die Revolutionsjahre brachten einen egalitären Geist hervor, der prägend für die politische Kultur der USA wurde. Das Wahlrecht war nach den Maßstäben der Zeit breit gestreut, weil die meisten weißen Männer im Laufe ihres Lebens zu Landbesitzern wurden. Doch das Ideal blieb die tugendhafte Republik, in der am Gemeinwohl orientierte Eliten die Geschicke des Gemeinwesens bestimmen sollten. Auch die Bundesverfassung von 1787 war nicht für eine auf dem Mehrheitsprinzip beruhende Demokratie konzipiert. Demokratie wurde noch immer mit der aus der Antike bekannten Versammlungsdemokratie identifiziert. Diese, so urteilte der spätere Präsident und wesentliche Autor der Verfassung James Madison in den Federalist Papers, biete keinen Schutz gegen die Tyrannei der Mehrheit und sei stets, Zitat, Schauplatz von Unruhen und Streit gewesen. Die Verführbarkeit des Volkes stand den klassisch gebildeten Gründervätern ebenso vor Augen wie der Machthunger von Demagogen. Das Prinzip der Repräsentation und die Checks and Balances sollten eine zu große Machtkonzentration und die ungefilterte Mehrheitsherrschaft verhindern. Immerhin bekannten sich die Verfassungsväter in der Eingangsformel »We, the people of the United States« implizit zur Volkssouveränität. Und obwohl weder der Begriff Demokratie noch, das wird einige vielleicht überraschen, ein allgemeines Wahlrecht jemals Eingang in die amerikanische Bundesverfassung gefunden haben, entwickelten sich die USA seit dem frühen 19. Jahrhundert zur ersten Massendemokratie, in der so gut wie alle erwachsenen weißen Männer wählen durften, in der öffentliche Ämter durch Wahlen besetzt wurden, Parteien um die Gunst der Wähler und um Macht konkurrierten und in der relativ regelmäßig friedliche Regierungswechsel stattfanden. In seinem berühmten Werk über die Demokratie in Amerika aus den 1830er Jahren attestierte Alexis de Tocqueville, dieser eine, Zitat, unersättliche Leidenschaft für die Gleichheit und prognostizierte bekanntlich, dass die Demokratie sich bald auch in Europa etablieren werde. Nun wissen wir alle, dass sich die Demokratie tatsächlich als Regierungsform in Europa erst im 20. Jahrhundert und vor allem erst nach dem Zweiten Weltkrieg dank amerikanischer Hilfe durchsetzte. Die normative Verbindlichkeit, die wir der Demokratie heute wie selbstverständlich zugestehen, ist jüngeren Datums in Europa. In den USA kam es dagegen zu einer frühen Demokratisierung, doch blieb, und das ist ein historisches Paradox, die Demokratie an ein Regierungssystem gebunden, dessen Repräsentationsvorstellungen im 18. Jahrhundert wurzeln. Lange Zeit sahen viele Amerikaner darin einen historischen Glücksfall, weil das Verfassungswerk von 1787, das Wunder von Philadelphia, dem Land Stabilität und Kontinuität geschenkt habe. Diese Sichtweise hatte allerdings zahlreiche Blindstellen. Die größte war, dass die Verfassung die Sklavereifrage ungelöst ließ, die 1861 in den Bürgerkrieg mündete, der 700.000 Amerikanern das Leben kostete und bis heute ein nationales Trauma geblieben ist. Auch nach dem Ende der Sklaverei blieben große Teile der USA de facto eine Herrenvolk-Demokratie, in der die weiße Mehrheit, die afroamerikanische Minderheit, einem Regime allgegenwärtiger Segregation und Diskriminierung unterwarf. Heute sehen viele Historiker, Politikwissenschaftler und Verfassungsrechtler das Regierungssystem der USA kritischer. Die Sicherungen gegen die Tyrannei der Mehrheit, so die Harvard-Politologen Lewinsky und Seiblatt, leisteten in Wirklichkeit einer Tyrannei der Minderheit Vorschub, weil sie systematisch das Mehrheitsprinzip aushebeln. Lassen Sie mich nur pars pro toto drei besonders markante Beispiele nennen. Die indirekte Wahl des US-Präsidenten durch das Electoral College gibt einigen wenigen Swing States weit überproportionalen Einfluss und ermöglicht den Wahlsieg eines Kandidaten, der wie zuletzt Donald Trump 2016 bei den national abgegebenen Wählerstimmen zurückliegt. Dass alle Bundesstaaten unabhängig von ihrer Bevölkerungszahl 2 US-Senatoren stellen, verschafft den dünn besiedelten Staaten de facto eine Veto-Position im Kongress. Auch die hohen Hürden für eine Verfassungsänderung, nämlich neben der Zweidrittelmehrheit in beiden Häusern des Kongresses eine nachträgliche Ratifikation durch 3/4 der Bundesstaaten, unterstreicht die extrem starke Stellung der Einzelstaaten. Es ist insofern kein Zufall, dass seit 1791 die amerikanische Verfassung ganze 17 Mal geändert wurde. Eine Verfassungsreform, wie sie von einigen Experten gefordert wird, hat allein aus diesem Grund kaum Aussichten auf Erfolg. Seit Jahrzehnten klagen die Amerikaner über den Gridlock, die Dauerblockade des politischen Systems, übersehen dabei aber meistens, dass diese Blockade nicht zuletzt in den Checks and Balances einer Verfassung liegt, die niemals auf Durchregieren angelegt war. Wenn sich bei Umfragen fast die Hälfte der Befragten für einen starken Führer ausspricht, der sich über Regeln hinwegsetzt, um das Land endlich wieder auf Kurs zu bringen, so ist dies auch das Resultat einer zunehmenden Dysfunktionalität des politischen Systems. Das System sei kaputt, so urteilte Francis Fukuyama 2014 barsch. Für durchgreifende Reformen fehle allerdings die Mehrheit und Amerika brauche einen externen Schock. der ließ dann nicht so lange auf sich warten. Nun kann man darauf verweisen, dass das Regierungssystem der USA sich historisch durchaus als entwicklungsfähig erwiesen und lange Zeit recht gut funktioniert hat. Nach dem Zweiten Weltkrieg galten die USA weithin als Vorbild einer stabilen Demokratie, in der ein breiter Konsens über die politische und gesellschaftliche Ordnung herrschte. In meinem Buch »Das gespaltene Haus« habe ich ausführlich dargestellt, wie dieser sogenannte liberale Konsens in den 60er Jahren in den Auseinandersetzungen über den Vietnamkrieg, den Rassenkonflikt und die Kulturrevolution der Radical 60s zerbrach und wie im späten 20. Jahrhundert Globalisierung, Einwanderung, Wertewandel und Medienrevolution die amerikanische Gesellschaft veränderten und zu einer lange unterschätzten Polarisierung der US-Politik führten. Demokraten und Republikaner, die einst als austauschbare Patronageknüngel galten, sortierten sich in identitätspolitische Lager. Die Demokraten, grob gesagt, repräsentieren das multiethnische, liberale und säkulare Amerika, die Republikaner das mehrheitlich weiße, kleinstädtisch-ländliche, konservative und religiöse Milieu. Polarisierung darf nun nicht mit hartem Meinungsstreit und scharfem Wettbewerb um politische Macht verwechselt werden, der stets gerade in Amerika sozusagen zur Demokratie gehörte, wie der Truthahn zum Erntedankfest. Gefährlich wird Polarisierung dann, wenn sie zu einer Spaltung in verfeindete Lager führt, die kaum noch zu Kompromissen bereit sind und fähig sind. Und zwar, weil nicht bloß materielle Interessen, sondern fundamentale Werte, Identitäten und Lebensweisen auf dem Spiel zu stehen scheinen. Die politische Auseinandersetzung spitzt sich auf den Gegensatz wir gegen sie zu. Lange Zeit galt diese Polarisierung primär als ein Eliten- und Medienphänomen, das mit der Lebenswirklichkeit der meisten Bürgerinnen und Bürger nicht viel zu tun hatte. Inzwischen lässt sich kaum mehr bestreiten, dass sowohl die politisch-ideologische als auch die gefühlsmäßige Polarisierung die gesamte Gesellschaft erfasst hat. Nicht nur vertreten die Anhänger der Republikaner und Demokraten in fast allen Sachfragen konträre Ansichten. Sie belegen sich zudem gegenseitig mit negativen Attributen wie unmoralisch, engstirnig und unpatriotisch und lehnen enge soziale Beziehungen zu Parteigängern der Gegenseite ab. Die Heirat ihrer Kinder über Parteigrenzen hinweg bereitet vielen Demokraten und Republikanern heute mehr Unbehagen als Ehen zwischen Schwarzen und Weißen oder gleichgeschlechtliche Beziehungen. Polarisierung geschieht freilich nicht von selbst, sondern sie wird von Politunternehmern befeuert. Donald Trump, den seine Gegner lange Zeit als clownesken Scharlatan ohne echte politische Agenda unterschätzten, erwies sich als Meister der Polarisierung, dem es gelang, zum Führer einer nationalistisch-populistischen Bewegung zu werden. Seine MAGA-Bewegung ist die amerikanische Variante der nationalpopulistischen Revolte gegen die Globalisierung, die seit dem frühen 21. Jahrhundert alle westlichen Demokratien erschüttert. Der Populismus, das ist oft gesagt worden, inszeniert Politik als Kampf des Volkes gegen angeblich korrupte Eliten und bezieht seine Attraktivität vor allem aus der Verbindung mit dem Nationalismus. Der souveräne Nationalstaat soll wieder die Kontrolle über Grenzen und die nationale Wirtschaft übernehmen. Zunächst war umstritten, ob die populistischen Bewegungen die Demokratie gefährden oder ob es sich um ein notwendiges Korrektiv zu einer technokratisch erstarrten Postdemokratie handelt, die dem legitimen Protest derjenigen Gesellschaftsschichten Gehör verschafft, die sich zu Recht als Verlierer der Globalisierung und des Wertewandels fühlen. Die Populisten stießen dabei in die Repräsentationslücken, die ihnen die etablierten Parteien anboten. So beruhte das liberale Einwanderungsregime der USA seit dem späten 20. Jahrhundert auf einem stillschweigenden, überparteilichen Elitenkonsens. Die Republikaner wollten den Zustrom billiger Arbeitskräfte sicherstellen, während bei den Demokraten die Stimmen an Einfluss gewannen, die Einwanderung als Menschenrecht propagierten und Maßnahmen zur Kontrolle illegaler Einwanderung grundsätzlich ablehnten. Vor den Wahlen 2016 begrüßten da ja manche Kommentatoren, darunter Francis Fukuyama, die Kandidaturen von Bernie Sanders und Donald Trump, weil diese endlich wieder ökonomische Verteilungsgerechtigkeit und die Interessen der hart arbeitenden Menschen auf die Tagesordnung der US-Politik gesetzt hätten. Während Sanders sich ausdrücklich in die Tradition des amerikanischen Linkspopulismus stellte, knüpfte Trump an Figuren wie den Kommunistenfresser Joe McCarthy und den rassistischen Gouverneur von Alabama George Wallace an, die sich in ihrer Hochzeit ebenfalls zu Kämpfern für das wahre, von den unpatriotischen Eliten verratene amerikanische Volk stilisiert hatten. Dass Trump im Unterschied zu Biden tatsächlich ins Weiße Haus einziehen konnte, verdankte er dem anachronistischen Wahlsystem ebenso wie dem desaströsen Wahlkampf Hillary Clintons, vor allem jedoch der Wut auf die politische Elite, die sich weit in die Mitte der Gesellschaft gefressen hatte. In der Rückschau mag Donald Trumps erste Amtszeit als eine Art rhetorischer Ausnahmezustand erscheinen, der jedoch nicht zu einer ernsthaften Gefährdung der Demokratie, der Checks and Balances oder der Freiheitsrechte führte. Doch spätestens mit dem Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 wurde klar, wie weit Trump zu gehen bereit war, um sich an der Macht zu halten. Mit seinem Putschversuch ist das Prinzip des demokratischen Machtwechsels, auf das Amerika lange Zeit zu Recht sehr stolz war, ins Wanken geraten. Dass der Ex-Präsident nach diesem Bubenstück noch eine politische Zukunft haben würde, erschien unvorstellbar. Doch anstatt ins Gefängnis zu müssen, konnte er erneut ins Weiße Haus einziehen. Er verdankt sein Comeback der Feigheit seiner innerparteilichen Gegner, die nicht den Mut aufbrachten, für das Impeachment zu stimmen. Er profitierte vom Versagen der Biden-Administration, die geschlagene 2,5 Jahre für die Anklageerhebung brauchte, bis klar war, dass es vor den Wahlen überhaupt nicht mehr zu einem Prozess würde kommen können. Dass diese Verschleppungstaktik Erfolg hatte, war auch dem Supreme Court anzulasten, der sich mit seiner Entscheidung über die präsidiale Immunität aufreizend viel Zeit ließ und dann im Juli 2024 ein Urteil fällte, dass die Grenzen der präsidialen Immunität so weit zog, dass sie in der Praxis kaum mehr erkennbar sind. Und schließlich sind hier auch die Demokraten zu nennen, die quälend lange am altersschwachen Joe Biden festhielten und diesen dann durch die mit Verlaub schwache Vizepräsidentin ersetzen mussten, die nicht in der Lage war, die Parteibasis zu mobilisieren. Vor allem aber verdankt Trump sein Comeback den 77,3 Millionen Wählerinnen und Wähler, die ihm am 5. November 2024 ihre Stimme gaben. It's a democracy. Es mag sein, dass viele Wähler die amtierende Administration für die hohe Inflationsrate abstrafen wollten. Dennoch, es handelte sich nicht um eine normale Präsidentschaftswahl. Donald Trump dominierte seit fast 10 Jahren die US-Politik. Er war in den Medien allgegenwärtig. Seine Wähler interessierten sich schlicht nicht für die Warnungen, eine erneute Trump-Präsidentschaft gefährde die Demokratie, und sie mussten wissen, wen sie wählten. Anscheinend störte es sie nicht, dass der Ex-Präsident gegen die Verfassungsordnung der USA geputscht hatte und ankündigte, wie ein gewählter Diktator regieren zu wollen. Ein Teil seiner Anhänger, so müssen wir vermuten, wählte ihn vermutlich gerade deshalb. Trump siegte auch, weil er in den vergangenen 10 Jahren zum authentischen Führer einer autoritär-nationalistischen Bewegung geworden war, die landesweit mehrheitsfähig ist. Autoritäre Populisten, so haben wir es oft gelesen in den vergangenen Jahren, kommen in freien Wahlen mit dem Versprechen an die Macht, dem Volkswillen Geltung zu verschaffen, und beginnen dann systematisch die demokratischen Institutionen und die Gewaltenteilung auszuhöhlen, die Justiz und die Medien unter ihre Kontrolle zu bringen und das Wahlsystem so zu manipulieren, dass die Opposition kaum noch gewinnen kann. Die Politikwissenschaft spricht hier von kompetitivem Autoritarismus oder illiberaler Demokratie. Nur wenige Monate nach Trumps Amtsantritt sahen viele Kritiker ihre Befürchtungen bestätigt, dass auch die USA auf diese abschüssige Bahn geraten waren. Im September 2025 konstatierte der einflussreiche Journalist Ezra Klein, Trumps Präsidentschaft befinde sich bereits in ihrer, Zitat, autoritären Konsolidierungsphase. Aber woran lässt sich ablesen, wie weit die Erosion demokratischer Normen bereits fortgeschritten ist? Ende Oktober 2025 legte die New York Times einen Katalog mit 12 Kriterien vor. Dazu gehören Versuche, die freie Meinungsäußerung einzuschränken, die Kontrolle über die Medien zu erlangen, politische Gegner einzuschüchtern, die Gesetzgebung und die Gerichte zu umgehen, das Militär missbräuchlich im Innern einzusetzen, ferner fabrizierte Notstände, Hetze gegen Minderheiten, die Inszenierung eines Personenkults, Korruption und Vetternwirtschaft sowie die Manipulation der Wahlgesetze. Wenngleich in unterschiedlichem Ausmaß, so der Befund der Times, erfülle die zweite Trump-Administration bereits alle 12 Kriterien. Zwar seien die USA noch lange keine Autokratie wie China oder Russland, bewegten sich jedoch in eine gefährliche Richtung. Ich verzichte darauf, Ihnen Belege vorzuführen, dass der Präsident dem Vorbild autokratischer Herrscher nacheifert und seine Administration dem autoritären Drehbuch folgt. Wir können die Belege jeden Tag in den Medien finden. Trump ist keine, ich glaube, da sind wir uns einig, keine besondere intellektuelle Herausforderung. Er tut uns den Gefallen zu sagen, was er denkt. Und wir müssen davon ausgehen, dass er das, was er sagt und gerne tun möchte, auch tun wird, wenn man ihn lässt. Auch die Verquickung des Präsidentenamtes mit privatem Geschäftsinteresse praktiziert er gänzlich schamlos. Diese Tendenz zur Kleptokratie oder diese Vollentwicklung der Kleptokratie darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass er und viele seiner wichtigsten Berater zielstrebig auf ein autoritäres Präsidialregime hinarbeiten. Die verfassungsmäßige oder rechtliche Legitimation dafür liefert die Theorie der einheitlichen Exekutive, der Unitary Executive, die lange vor Trumps Aufstieg von konservativen Verfassungsrechtlern vertreten worden ist. Ihre Verfechter behaupten, dass die Verfassung die Exekutivgewalt allein und ausschließlich dem Präsidenten übertrage und dieser allen Amtsträgern der Bundesexekutive Weisungen erteilen und sie nach Gutdünken entlassen dürfe, dass es also keine unabhängigen Behörden mehr gebe. Das ist natürlich gerade mit Blick auf etwa das Justizministerium besonders brisant. Aus dem einfachen Verfassungsauftrag, dass der Präsident getreulich die Gesetze auszuführen habe, schließen die Vertreter der Unitary Executive ein Entscheidungsrecht des Präsidenten, nur solche Gesetze auszuführen, die er selbst für zweckmäßig hält. Tatsächlich stellt diese Theorie die Verfassungsordnung auf den Kopf, wie es auch konservative Juristen sehen. Das Haupt der Exekutive könnte dann mehr oder weniger so regieren, wie es die Verfassungsväter, denen nichts so zuwider war wie unkontrollierte Machtfülle, niemals wollten, nämlich wie eine Art Diktator. Trump kann dabei an eine Entwicklung anknüpfen, die der Historiker Arthur Schlesinger schon vor mehr als 50 Jahren als imperiale Präsidentschaft bezeichnet hat. Seit die USA zur Weltmacht wurden, wuchsen dem Präsidenten als Oberbefehlshaber der Streitkräfte und Hüter der nationalen Sicherheit immer mehr Kompetenzen zu, die allerdings nirgendwo wirklich klar definiert sind. Auch der Kongress und die Gerichte wirken daran mit, ebenso die Medien und die Öffentlichkeit. Der Marsch in die imperiale Präsidentschaft ging auch nach der Watergate-Krise und dem erzwungenen Rücktritt Richard Nixons 1974 weiter. Mit Trumps zweiter Amtszeit, so viele Beobachter, habe sie nun ihr autoritäres Stadium erreicht. Ob die Macht des Präsidenten künftig wieder eingehegt werden kann, ist umstritten. Pessimisten fürchten, dass die imperiale Präsidentschaft früher oder später zum Ende der repräsentativen Demokratie führen werde. Für manche von Ihnen mag dies alarmistisch klingen. Und in der Tat ist eine zentralistische Diktatur in Amerika völlig unvorstellbar. Doch der Charme der illiberalen Demokratie besteht gerade darin, dass sie den Schein der Normalität wahrt. Wahlen finden regelmäßig statt und hin und wieder erzielt die Opposition Teilerfolge. Es gibt weiterhin unabhängige Medien, wenngleich ihre Arbeitsmöglichkeiten stärker eingeschränkt sind. Rechtsbrüche der Regierung lassen sich geschickt dosieren und gegebenenfalls als starke Führung oder Notstandsmaßnahmen im Interesse der inneren und äußeren Sicherheit verkaufen. Der größte Teil der Bevölkerung, der nicht in aktiver Opposition zur Regierung steht, erlebt persönlich keine Unterdrückung. In der amerikanischen Diskussion ist in letzter Zeit an die auf den deutsch-amerikanischen Juristen Ernst Fränkel zurückgehende Unterscheidung zwischen dem Normenstaat und dem Maßnahmenstaat erinnert worden. In seiner Analyse des nationalsozialistischen Doppelstaates trug Fränkel dem Umstand Rechnung, dass auch in Diktaturen die meisten hergebrachten Rechtsnormen Gültigkeit behalten, etwa im Zivil- oder Familienrecht. Die Sphäre der Politik wird demgegenüber von einer rechtlich nicht gebundenen Zweckmäßigkeit dominiert, die im Falle der NS-Herrschaft zu Terror und Willkür führte. Nun, selbstverständlich sind die USA davon meilenweit entfernt. Gleichwohl, die Tendenz zum Maßnahmenstaat ist nicht völlig zu verkennen, wenn etwa die Trump-Administration den Angehörigen der Einwanderungspolizei United States Immigration and Customs Enforcement, ICE, absolute Immunität zusichert, so wie Vizepräsident J.D. Vance dies zunächst nach den Schüssen auf eine Autofahrerin in Minneapolis tat. Die amerikanischen Gründerväter gingen davon aus, dass Machtstreben der menschlichen Natur eingeschrieben ist und deshalb eingehegt werden müsse. James Madison setzte dabei sowohl auf institutionelle Vorkehrungen als auch auf den Pluralismus der gesellschaftlichen Interessen. Welche Gegenkräfte können Trumps Machtstreben also noch Grenzen setzen? Aus dem Kongress ist bisher kaum Gegenwind gekommen, weil die Republikaner beide Häuser beherrschen. Solange Trump die Partei- und Wählerbasis hinter sich hat, kann er auf die Gefolgschaft der republikanischen Fraktionen zählen. Seine Kontrollfunktion wird der Kongress erst dann wieder wahrnehmen können, wenn sich bei den Zwischenwahlen 2026 die Mehrheiten verändern, wie es heute viele Beobachter erwarten. Trump, das wissen Sie alle, ist momentan wegen des Iran-Kriegs und der hohen Preise höchst unpopulär. In normalen Zeiten wäre also damit zu rechnen, dass die Partei des Präsidenten bei den Zwischenwahlen massakriert wird. Aber erstens kann bis zum November viel passieren. Und zweitens stellt sich die Frage, wie kompetitiv Wahlen in Zukunft überhaupt noch sein können. Das Gerrymandering, also die manipulative Wahlkreisziehung, sorgt seit langem dafür, dass die meisten Wahlkreise sichere Sitze für eine der beiden Parteien sind. Seit langem drängt Trump die republikanisch regierten Bundesstaaten, noch mehr solcher Safe Seats zu schaffen. Zudem behauptet er, als Präsident dürfe er landesweit einheitliche Regeln für die Wahlen festlegen, darunter etwa ein Verbot der Briefwahl. Kritiker argwöhnen die Entsendung der Nationalgarde und der Armee in demokratisch regierte Großstädte sei ein Versuchsballon, um bei den kommenden Wahlen Wähler durch massive Militärpräsenz einzuschüchtern, natürlich unter dem Vorwand, die Stimmabgabe illegaler Einwanderer zu verhindern. Die Judikative hat Trump bisher nur ansatzweise Grenzen gesetzt. Zwar haben Bundesgerichte zahlreiche Maßnahmen der Administration für rechtswidrig erklärt, doch letztinstanzlich entscheidet der Supreme Court. Das höchste Gericht, das, wie Sie wissen, mehrheitlich mit konservativen Richterinnen und Richtern besetzt ist, hatte sich 2025 auf die Linie verlegt, Entscheidungen in der Hauptsache erst einmal zu vertagen. Ob der institutionelle Selbstbehauptungswille des Verfassungsgerichts stark genug ist, muss sich in diesem Jahr erweisen. Mit der Entscheidung von Ende Februar, der zufolge der Präsident unter Berufung auf Notstandsbefugnisse nicht beliebig Zölle verhängen darf, hat der Supreme Court ein erstes Zeichen gesetzt. Andererseits, auch das muss betont werden, hat das Gericht gerade erst ein Urteil gefällt, dass es den republikanisch dominierten Südstaaten ermöglichen wird, die Wahlkreise so zu ziehen, dass das Stimmenpotenzial der mehrheitlich demokratisch wählenden Afroamerikaner verwässert wird. Auch von den blauen Staaten sollten wir nicht allzu viel Widerstand erwarten. Zwar haben die Einzelstaaten in der föderalen Ordnung eine sehr starke Stellung, aber die Möglichkeiten der Bundesstaaten sind begrenzt. Sie sind finanziell von Zuwendungen des Bundes abhängig und Trump kann diese Grants genauso als Druckmittel einsetzen wie die Entsendung von Nationalgarde und Militär unter dem Vorwand innerer Sicherheit. Die Möglichkeiten des gesellschaftlichen Widerstands dürfen ebenfalls nicht überschätzt werden. Die No-Kings-Großdemonstrationen sind sicher ein starkes Zeichen, dass die Amerikaner sich ihre Freiheitsrechte nicht wegnehmen lassen wollen. Aber Demonstrationen seiner Gegner haben Trump bekanntlich noch nie zur Mäßigung veranlasst. Wo es bei regierungskritischen Aufmärschen zu Gewalt kommt, wird er nicht vor Repression zurückschrecken. Wir haben das Vorgehen von ICE in Minneapolis Anfang 2026 gesehen. Schon Ende letzten Jahres nannte er in einer Rede vor hohen Militärs die amerikanischen Großstädte, ich zitiere, Übungsplätze für künftige Kriege. In der Demokratie beruht die Chance auf einen Machtwechsel darauf, dass sich die Oppositionspartei als konkurrenzfähige Alternative präsentiert. Nach ihrer Wahlniederlage 2024 waren die Demokraten zunächst demoralisiert und orientierungslos. Traditionalisten beklagen seit langem, die Partei habe sich ihrer ehemaligen Stammwählerschaft in den Working Classes entfremdet und sie fordern eine Rückbesinnung auf Wirtschaftswachstum und Chancengleichheit und eine Abkehr von Identitätspolitik und offenen Grenzen. Die Demokraten sehen sich dem Dilemma gegenüber, in gewisser Weise ist es das Dilemma aller Parteien links der Mitte, wie sie ihre Stammwählerschaft ohne weitreichende Konzessionen an den Rechtspopulismus zurückgewinnen. Einerseits müssen sie die linke Wählerschaft in den Großstädten mobilisieren, andererseits müssen sie in ländlichen Bundesstaaten wieder konkurrenzfähig werden. Davon, ob ihnen dieser Spagat gelingt, könnte die Zukunft der amerikanischen Demokratie abhängen. Derzeit, wie gesagt, stehen die Chancen nicht schlecht, doch eine blaue Welle bei den Midterms ist keinesfalls ausgemacht. Die Zustimmungswerte der Partei sind nämlich nicht höher als die Donald Trumps. Meine Damen und Herren, vieles spricht aus meiner Sicht dafür, dass sich die weitere Entwicklung und die Zukunft der amerikanischen Demokratie in den nächsten beiden Wahlen entscheiden wird. Mit einem Machtwechsel im Kongress und im Weißen Haus würde das Land ein Stück demokratischer Normalität zurückgewinnen, vorausgesetzt natürlich, dass es freie und faire Wahlen gibt und dass die Trump-Administration den Weg für einen Machtwechsel auch frei macht. Wenn allerdings, wie auch immer, die Republikaner ihre Kongressmehrheiten und das Weiße Haus verteidigen, dann, denke ich, werden wir eine weitere Konsolidierung eines autoritären Regierungsstils erleben. Wie immer, seit er vor 11 Jahren die politische Bühne betrat, kommt Donald Trump eine entscheidende Rolle zu. Denn for better or worse, bis auf Weiteres sitzt er an den Schalthebeln der Macht. Trumps Narzissmus und Größenwahn, seine Geld- und Machtgier haben seit dem 20. Januar 2025 neue Gipfel erklommen. Die USA, so der Trump-Gegner Thomas Friedman, würden von einem Mad King regiert. Trumps Machtanspruch, Sie haben es vielleicht gelesen, kennt kaum noch Grenzen. In einem Interview mit der New York Times erklärte er allen Ernstes, die einzige Grenze dessen, was er tun könne, sei seine eigene Moralität und sein eigener Verstand. So klingt Cäsarenwahn. Auf ein neues Amtsenthebungsverfahren oder eine Entfernung wegen Amtsunfähigkeit zu hoffen, ist allein wegen der erforderlichen 2/3-Mehrheiten im Kongress müßig. Allerdings halte ich auch eine erneute Kandidatur Trumps 2028, die er und einige seiner Getreuen immer wieder ins Spiel bringen, für unwahrscheinlich, weil ich zumindest hoffe, dass sich der Supreme Court für einen offenen Verfassungsbruch nicht hergeben wird. Wer nach Trump kommt, darüber lässt sich nur spekulieren. Wir wissen aus der Geschichte, dass Führerbewegungen die Tendenz haben zu zerfallen, wenn ihnen der Führer abhanden kommt. Keiner der heute absehbaren Prätendenten auf seine Nachfolge verfügt über das dämonische Charisma und das demagogische Talent, das Trump zum Volkstribun gemacht hat. Und wer soll nach ihm die tiefen Gräben überbrücken, die das nationalistische Magerproletariat von der globalistischen Big Tech-Plutokratie trennen? Ob Mager eine Zukunft hat, ist ungewiss, aber niemand sollte sich der Hoffnung hingeben, nach Trumps Abgang aus dem Weißen Haus werde Amerikas Demokratie rasch zur Normalität zurückfinden. Diese Hoffnung hat schon einmal getrogen. Die nationalistische Rechte wird bis auf Weiteres eine starke und potenziell mehrheitsfähige Kraft in der amerikanischen Politik bleiben. Die Entgiftung der Grand Old Party, wie sie die sogenannten Never Trumpers nach 2021 sich erhofften, hat nicht stattgefunden. Stattdessen näherte sich die Republikanische Partei immer mehr den rechtsradikalen Parteien Europas an. Und in der Tat, in ihrer nationalen Sicherheitsstrategie vom Ende letzten Jahres bezeichnete die Trump-Administration die sogenannten patriotischen Parteien als unsere Verbündeten und versprach, ich zitiere, den Widerstand gegen die derzeitige Richtung der europäischen Nationen zu kultivieren. Wir wissen es alle, Trump hat uns auf brutale Weise in die Welt der neuen Realpolitik gestoßen. Und ob Europa und Deutschland sich in der neuen Weltordnung behaupten können, das werden wir, ich denke, gleich auf dem Podium diskutieren. Vielleicht nur so viel. Wir alle wissen, dass einheitliches, geschlossenes Handeln nicht die Stärke der Europäer ist. Hinzu kommt, auch das muss gesagt werden, dass unsere eigenen Demokratien in keinem guten Zustand sind. Der plebiszitär maskierte Autoritarismus erscheint auch in Europa vielen Bürgerinnen und Bürgern als Alternative zu einer liberalen Demokratie, die sie als Elitenkartell wahrnehmen. Die Triebkräfte der Polarisierung, die Amerikas Demokratie destabilisiert und Trumps Aufstieg ermöglicht haben, sind keine besonderen Probleme der USA. Seit Alexis de Tocqueville wissen wir, dass der Blick nach Amerika stets auch ein Blick in die eigene Zukunft ist. Heute ist das kein Versprechen mehr. Aber ich will doch zumindest, I want to end on a positive note. Geschichte ist ja bekanntlich nicht determiniert und für die nähere Zukunft bleibt zu hoffen, dass 2026 und 2028 freie und faire Wahlen stattfinden und dass Trump die USA nicht in eine Gewalteskalation treibt oder gar einen Staatsstreich unternimmt, wie Timothy Snyder das jüngst befürchtet hat. Und vielleicht wird der 250. Jahrestag der amerikanischen Unabhängigkeit ja zum Wendepunkt, weil die Amerikaner sich daran erinnern, dass ihre Nation einst auf die Werte der Freiheit, Gleichheit und Selbstregierung gegründet wurde. In der Unabhängigkeitserklärung vom 4. Juli 1776 bekundete der Autor Thomas Jefferson seinen Respekt vor der Meinung der Menschheit, vor der er nun die Gründe darlegen wolle, warum man sich von Großbritannien lossage. Respekt vor der Meinung der Menschheit. Das wäre auch in der heutigen Situation sehr schön. Die Menschheit jedenfalls und die Welt und wir blicken gebannt nach Amerika. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Das war der Historiker Manfred Berg über die Gefährdung der US-Demokratie. Er hat seinen Vortrag am 8. Mai 2026 in Berlin gehalten. Der Vortrag war der KG-PAL-Jahresvortrag der Kommission für Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jede Woche neu in der Deutschlandfunk-App.